Ich musste mich nur da wegsetzen, weil das die Morgensonne so stark ist, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Und nichtsdestotrotz freue ich mich, dass wir jetzt weiter die Basisgruppen besprechen können. Nicht die Datensgruppen, die Erwachungsglieder natürlich. Und ihr scheint mich ganz gut hören zu können, oder? Sollen wir wieder die Kameras ausmachen? Könnt ihr mich gut hören? Kann mir jemand ein Zeichen geben vielleicht? Ich sehe gerade Ute und Gesine. Ihr könnt mich gut hören. Okay, super. Heute wird es ein bisschen gehen um die Flexibilität in der Anwendung der Bojangas. Und jetzt so, habe ich wieder was in den Chat gestellt. Bevor ihr das lest, möchte ich noch sagen, dass ich bewundere, wie schön ihr alle angezogen seid. Habt euch sicher Mühe gegeben, was Schönes rauszusuchen am Anfang des Tages aus eurem Kleiderschrank. Und finde, seid alle super angezogen. Also für so eine frühe Morgenstunde ganz fantastisch. Ich bin ja auch immer da sehr bemüht, elegant zu kleiden. Und bevor ihr jetzt glaubt, ihr spinnt da total, hätte ich gern einen oder eine Freiwillige zum Vorlesen der Passage aus der Lehrrede. Die ist auch aus der gruppierten Sammlung im 46. Kapitel.
Das kann ich mal machen heute.
Die vierte Lehrrede. Ja, bitte.
Okay. Sieben, ihr Brüder, gibt es der Erwachensglieder. Die
Entschuldigung, darf
Erwachens.
ich ganz kurz noch unterbrechen?
Ja.
Ihr Brüder steht hier, also kurz zur Erklärung, was wir jetzt hier hören, das ist eine Aussage vom ehrwürdigen Sariputta. Ich habe nur ein Exzerpt aus der Lehrrede genommen, damit es nicht zu lang ist, nur für den Kontext. Also, ehrwürdige Sariputta adressiert seine Mönchsbrüder. Ja,
Sieben,
bitte,
ihr Brüder.
Karin.
Sieben, ihr Brüder, gibt es der Erwachungsglieder. Die Erwachungsglieder der Achtsamkeit, der Dhamma-Ergründung, der Einsatzbereitschaft, der Freude, der Beruhigung, der Sammlung, des gleichmütigen Beobachtens. In welchem der sieben Erwachungsglieder ich auch immer morgens, mittags oder abends zu weilen wünsche, darin weile ich eben. In jedem der sieben Erwachungsglieder, ihr Brüder, weiß ich, unermesslich ist es in mir, wohl begonnen ist es in mir, es besteht gerade in mir. Und wenn es schwindet, dann weiß ich, durch solche Bedingungen schwindet es. Gleichwie, ihr Brüder, ein König aus einer Truhe voll verschiedenfarbiger Gewänder gerade das Gewand auswählen würde, das er morgens tragen will, das Gewand auswählen würde, das er mittags tragen will, das Gewand auswählen würde, das er abends tragen will. Ebenso nun auch, ihr Brüder, weile ich morgens, mittags oder abends, in welchem der sieben Erwachungsglieder ich eben zu weilen wünsche.
Jawohl. Vielen Dank schon mal fürs Vorlesen. Und vielleicht wird es ein bisschen verständlicher, was ich vorher wieder für Quatsch gemacht habe. Also eine sehr schöne Metapher, finde ich, die zum einen mal die wichtige Information liefert, dass wir die Erwachungsglieder nicht immer nur in einer strengen Reihenfolge praktizieren können, dass wir auch Schwerpunkte in der Praxis setzen können, abhängig von den Gegebenheiten der Praxis. Dass wir durch das Vertrautwerden mit diesen Erwachungsgliedern sowas wie eine ganz natürliche Intuition entwickeln dafür, was unser Geist gerade braucht und was eher nicht. Also darum habe ich nochmal so scherzhaft das mit den Anziehen und Kleidern erwähnt, weil da habt ihr gerade alle heute früh gemacht nach dem Aufstehen. Nehme mal an, dass niemand jetzt in den Klamotten da sitzt, in denen er auch geschlafen hat. Ne? Also man sucht sich irgendwas raus und hat dann so intuitiv das Gefühl, jetzt ist es gerade so warm in der Wohnung, jetzt möchte ich den Pulli anziehen oder heute ist mir nach dem. Und ne, das kommt so irgendwie, denkt man nicht drüber nach und folgt man keiner strengen Gebrauchsanweisung. Mittwochs immer das blaue T-Shirt oder ich weiß nicht was, ne? Sondern das ist ein sehr persönlicher und sehr intuitiver Auswahlprozess, den man auch wo man auch wirklich die Auswahl hat. Ne? Das ist, denke ich, auch eine Aussage aus der Lehrrede mit dem ehrwürdigen Sariputta, dass er das so gut gemeistert hat, dass es bei ihm so gut in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass er sich da wirklich eins raussuchen kann. Und dann eben selbst der ehrwürdige Sariputta, wo man sich doch vielleicht denken würde, ja, der ist doch von früh bis spät immer in Topform geistig, das ist doch ein Erwachter, der müsste doch immer im Gleichmut durch die Luft schweben sozusagen, aber auch der hat dann immer noch gemerkt, naja, jetzt ist das gerade optimal und jetzt ist das gerade optimal. Ja, und wir sind vielleicht noch nicht an einem Punkt, wo wir so freien Zugriff auf alle die Erwachungsfaktoren immer und jederzeit in jedem Moment haben, aber wir können trotzdem immens davon profitieren, zum Beispiel ein paar Faktoren waren da ja auch erwähnt, zu sehen, wie ein Erwachungsfaktor, ein Erwachungsglied entsteht, was für förderliche Bedingungen es dafür geben kann, wie es sich stabilisiert, wie es sich eventuell wieder auflösen kann. Also quasi ein Experte zu werden in diesem ganzen Themenbereich. Das Ganze geht noch ein bisschen einfacher. Da kann ich mich noch sehr lebendig erinnern an eine Unterhaltung mit einem Mitmönch in Sri Lanka. Das war ein amerikanischer Mönchsbruder, der mittlerweile leider kein Mönch mehr ist. Der ist wieder nach Hause und hat dann irgendwann die Robe abgelegt. Trotzdem noch eine Zeit lang Kontakt mit ihm gehabt, weil dem eben immer so inspirierte Dhamma-Diskussionen hatte. Und der hat dann auf die Lehrrede, die zweite Lehrrede, die ich mit euch jetzt noch mehr anschauen möchte, die hat auf ihn einen ganz enormen Eindruck gemacht, beziehungsweise hat sie ihm aus einem jahrelangen Dilemma auch rausgeholfen. Dieser Mitmönch denke, weil du ihn eh alle nicht kennst, darf ich darüber kurz was erzählen, ohne den Datenschutz zu verletzen. Aber der hatte immer Probleme mit Schläfrigkeit in seiner Meditation und auch im Alltag. Und man, auch kein Wunder, wenn man in Sri Lanka in der Wet Zone, im Feuchtgebiet, wo unser Kloster gelegen war, also da hat es nicht viel gebraucht, dass man sich bei dem Klima und dem schwülen, heißen Dings da auch irgendwie matt und kraftlos fühlt. Aber bei ihm war das eben nochmal besonders stark. Also hat echt die ganze Zeit mit Müdigkeit und Schläfrigkeit zu tun gehabt. Also war schon extrem. Er hat einmal sogar, dann hat er schon ein bisschen Singalesisch gekonnt und hätte dann einen Vortrag halten sollen am Vollmondtag und ist vor einer großen Menschenversammlung gesessen. Und wir hatten damals sogar so ein Mikrofon mit Lautsprecher, dass alle das hören, was der Mönch sagt. Und der Arme ist dann während der Gruppenmeditation so schläfrig geworden, dass er so nach vorne übergekippt ist und das Mikrofon irgendwie umgefallen ist. Also der war wirklich da extrem am Kämpfen mit der Schläfrigkeit. Bis wir dann gemeinsam entdeckt haben, dass es eigentlich immer das Verkehrte praktiziert. Dass in dieser Situation, wo sein Geist schon zu müde und zu träge ist, er dann noch versucht hat, Ruhemeditation zu machen. Ja, war kein Wunder, wenn der Geist schon zu ruhig ist und man macht ihn noch ein bisschen ruhiger, dass dann da nichts Gescheites dabei rauskommt. Und für ihn war das eine Riesenentdeckung, dass er die Möglichkeit hat zu überprüfen, in welchem Zustand ist mein Geist, und dementsprechend werde ich dann mir die richtige Kleidung aus dem Kleiderschrank raussuchen. Ne? So wie wenn man, stellt euch vor, jemand weiß nicht, dass es warme und Kleidung für warme und für kalte Tage gibt und hat dann immer das Falsche an. Und schwitzt im Sommer im dicken Pullover und friert im Winter im T-Shirt. Also das Ganze ist auch so ein bisschen wie eine zusätzliche Gebrauchsanleitung für unseren eigenen Geist, wie wir unsere Meditation ausrichten können und an die Umstände anpassen können. Und das ist die 53. Lehrrede aus dem Kapitel über die Erwachungsglieder in der gruppierten Sammlung. Da gibt es ein Feuergleichnis, ist aber nicht das Feuergleichnis, das ihr vielleicht sonst kennt, wo es darum geht, dass Nibbana so ist, wie wenn ein Feuer erlischt, und das geht es jetzt hier nicht. Aber es geht trotzdem darum, wie ein Feuer brennt und wie es angefacht oder ausgelöscht werden kann. Ja, jetzt stellt euch mal vor euch brennt so ein kleines, schwaches Feuer. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt, wenn man jetzt irgendwie grillen möchte und man macht ein Feuer und das fängt gerade an, so ganz ein bisschen Feuer zu fangen. Und angenommen, ihr wollt da jetzt wirklich ein schönes, großes Feuer haben. Wäre das jetzt zielführend, wenn man da nasses Holz und grüne Zweige und nicht getrocknetes Brennmaterial drauf tut? Ja? Wer hat da genickt? Nein, wer nicht. Das würden wir nicht machen wollen. Dann hätten wir nur Qualm und sicher kein schönes Feuer. Und genauso wenig sinnvoll ist es, wenn wir auf einen Geist, der schon träge und langsam ist, ja, der noch nicht viel Kraft hat, wenn man gerade früh morgens aufgestanden ist oder weil man müde ist, wenn man gerade nicht so motiviert ist. Auf diesen trägen, langsamen Geist jetzt die Erwachungsglieder, Beruhigung, Sammlung und gleichmütiges Beobachten obendrauf zu setzen, kann sich in vielen Situationen als kontraproduktiv erweisen. Ganz einfach, weil wir den Geist damit nicht arbeitsfähig kriegen. Weil der Geist da dann noch mehr einsinkt in das, wo er eh schon drin steckt. Wie wäre es jetzt, wenn wir auf dieses kleine Feuer trockenes Holz und Reisig und so Brennmaterial drauflegen? Könnte man dann ein großes Feuer daraus machen? Könnte man, ne? Also selbst wenn der Geist träge ist, wenn wir die Erwachungsglieder, Dhammaergründung, Einsatzbereitschaft und Freude fördern oder uns mehr darauf spezialisieren, dann kann dieses kleine Feuer auch anwachsen, ja, weil wir da Aspekte betonen, mit denen unser in eine Richtung neigende Geist wieder in die Mitte kommen kann. Und wir dann einen Geist bekommen, mit dem wir wirklich das machen können, was wir uns vorgenommen haben. Das Ganze gibt es auch andersrum. Stellt euch mal vor, da brennt ein riesiges Feuer und das war jetzt vielleicht gar nicht beabsichtigt oder es ist außer Kontrolle geraten und er wollte dieses Feuer jetzt kleiner machen und löschen. Und wenn man jetzt das, wenn man sich jetzt denkt, ah ja, ich weiß schon, vorher bei dem kleinen Feuer, da war es ja am produktivsten, wenn man trockene Zweige und Reisig reinschmeißt, das mache ich jetzt wieder. Was würde dann passieren? Würde dann das Feuer weniger werden und ausgehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Es würde noch mehr aufflammen und man hätte ein Problem. Also wenn der Geist jetzt nicht träge und langsam ist, sondern im Gegenteil aufgeregt, also nicht zu wenig Energie hat, sondern zu viel davon, dann ist es nicht produktiv, die Dhamma, die Erwachungsglieder, Dhamma ergründen, Einsatzbereitschaft und Freude in den Vordergrund zu stellen. Und dem großen lodernden Feuer können wir viel besser beikommen, wenn wir wenn wir da nasses Holz draufschmeißen, wenn wir die Erwachungsglieder Beruhigung, Sammlung, gleichmütiges Betrachten in den Vordergrund stellen. Ja? Das heißt, diese Erwachungsglieder können wir, je besser wir sie kennengelernt haben und in dieser Kennenlernphase ist es doch immer wieder hilfreich, sie der Reihe nach zu praktizieren. Aber wenn wir darin eine gewisse Erfahrung gesammelt haben und jedes dieser Erwachungsglieder per se gut kennengelernt haben, dann kann man auch beginnen, mit jedem einzeln zu arbeiten oder in gruppenweise. Ja? So wie wir uns da auf Zoom immer wieder treffen und austauschen, dann lernt man sich so als Gruppe kennen und dann denkt man sich vielleicht, aha, mit der Person würde ich mich gerne mal persönlich unterhalten und dann telefonieren vielleicht zwei Teilnehmer nur zu zweit miteinander und können sich dann da noch besser kennenlernen. So ähnlich können wir uns das vorstellen. Wir lernen die Erwachungsglieder als Set kennen und gewinnen dann aber auch die Erfahrung, dass wir dieses Set auch individuell einsetzen können. Denen von euch, die da ganz super aufgepasst haben, vielleicht aufgefallen, dass wir ein Erwachungsglied ausgelassen haben. Welches haben wir ausgelassen?
Gleichmut.
Welches durfte da jetzt nicht mitspielen mit dem Feuer, bei dem Feuer?
Die Achtsamkeit.
Ja, genau. Die Achtsamkeit wurde nicht erwähnt. Und warum? Weil Achtsamkeit immer wichtig ist. Allein schon die Fähigkeit zu sehen, bin ich jetzt in einem, ist mein Feuer jetzt zu klein oder zu groß, ist schon eine Aufgabe der Achtsamkeit. Also die Achtsamkeit hilft uns dabei, den ganzen Prozess auch so supervisorisch zu, die begleitet das so. Ne? Man kann immer wieder, mit Achtsamkeit können wir immer wieder erkennen, in welche Richtung unser Geist gerade neigt. Wir können dann dementsprechend entgegenwirken. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich das versucht habe, auch in der Morgenmeditation ganz rudimentär mal einzubauen. Einfach mal so als eine Anwendungsmöglichkeit. Diese beiden Blöcke, wir haben ja quasi zweites Erwachungsglied, drittes und viertes in einem Block und dann fünftes, sechstes und siebtes. Das heißt, wir können an dieser, auch wenn wir es, so kann man vielleicht sich gut einmal an diese Flexibilität herantasten, wenn wir die Erwachungsglieder der Reihe nach erleben. Oder uns daran orientieren, wie sie der Reihe nach von 1 bis 7 in der Meditation verlaufen, dann immer an diesem Punkt, wo wir vom ersten Set ins zweite wechseln, kann man ja schauen, ist dieser Wechsel jetzt sinnvoll? Ja? Also ist der Wechsel vom Piti zur Beruhigung, zur Entspannung, führt das dazu, dass ich dann wegdrifte. Und das wäre dann ein Anzeichen dafür, dass mein Geist vielleicht zu wenig Energie hat. Dann kann ich ruhig auch noch länger bei den ersten drei bleiben. So könnte man mal sich da herantasten an dieses individuelle Anpassen und an dieses Feintuning. Ja, das geht. Man könnte es dann auch andersrum machen, so dass man mal das vielleicht so mit diesen zwei Gruppen übt. Wenn ihr euch zur Meditation hinsetzt und der Geist schon ganz aufgeregt und auch so quirlig ist, dann kann es kontraproduktiv sein, sich durch Dhamma-Ergründung und durch Tatkraft und Einsatz und Freude da noch so mehr so zu pushen, dann ist es vielleicht sinnvoller, gleich zum Beispiel in der Atemachtsamkeit dann relativ schnell auf die Beruhigung der Körper- und Geistessankhara zu gehen. Was ich auch schon in die Meditation versucht habe, ein bisschen einzubauen, da war ja heute, ja, dass Sie sicher schon bemerkt haben, dass ich so nebenbei auch jeden Tag eines der Erwachungsglieder noch dazu nehme. Und heute war ja der neue Auftritt von Samadhi, beziehungsweise der Übergang von Passati zu Samadhi, von Beruhigung oder Entspannung zur Sammlung. Da ist, hoffe ich, in der Meditation auch klar genug rausgekommen, dass das eben eine sehr effiziente und sanfte Möglichkeit ist, den Geist wirklich zu sammeln, wenn wir ihn vorher schon, also wenn wir Geist und Körper schon beruhigt und entspannt haben. Und am ersten Abend habe ich, also beziehungsweise im ersten Vortrag, der war ja nicht abends, sondern Sonntag in der Früh, bei dieser Progression durch die Erwachungsglieder habe ich das auch schon mal erwähnt. Und, hier nochmal zur Wiederholung. Beim Buddha klingt das dann so, dieser Übergang von Beruhigung zu Sammlung. Wenn der Körper beruhigt ist, und zwar durch diese spezielle Form von Piti. Das finde ich total faszinierend, wie wir da manchmal, wie diese Aussagen so ineinander greifen, dass wir dann immer wieder über die Aussage über den einen Faktor dann wieder was über den anderen Faktor lernen. Ne? Und hier eben dadurch dass wir hier körperliche und geistige Beruhigung erfahren, liegt ja auch an dem Piti, das wir davor erlebt haben. Das heißt, wir können auch etwas lernen darüber, welche Art von Piti das ist. Es ist keine aufregende Art von Piti, die dann irgendwie uns abheben lässt, sondern eine Art von Piti, die schon so von Dhamma, von der Dhamma-Qualität durchdrungen ist. Das ist, wenn wir es nur zulassen, wenn wir es nur richtig moderieren, in Richtung Beruhigung geht. Und diese Dhamma-Piti-induzierte Beruhigung ist jetzt von der ist jetzt die Rede. Ne? Und wenn der Buddha formuliert das jetzt so, wenn der Körper beruhigt ist, sammelt sich für den oder die, die sich wohlfühlen, der Geist. Also Sukhino Chittang Samadhiyati. Wenn jemand sich wohlfühlt, weil der Geist sich durch, wenn jemand sich wohlfühlt, weil der Körper sich durch Dhammapiti beruhigt hat, dann ist es eine optimale Voraussetzung, dass der Geist Samadhi erlebt. Es ist an dieser Stelle nicht unbedingt gleichzusetzen mit den Vertiefungen. Das Wort Samadhi kommt von Samadhati, das heißt eben zusammensammeln, zusammenschieben. Ja, wie ich auch schon manchmal erwähnt habe, wirklich auch wie im Kontext eines Feuers wird dieser Begriff in der Alltagssprache verwendet, im Pali, dass man so die Stöcke oder Scheite oder was man da hat, das Brennmaterial wieder so zusammenschiebt, dann kann das wieder gut brennen. Und so, so schüren wir das Brennmaterial zusammen, damit der Geist wirklich sich einmal ausschließlich und mit voller Konzentration und ablenkungsfrei sich mit dem Objekt des seines Interesses beschäftigen kann. Das ist natürlich enorm wichtig im weiteren Verlauf unserer Praxis. Vielleicht auch mal noch interessant für euch zu überlegen, die meisten von euch sind ja doch schon eine Zeit dabei, haben vielleicht auch schon mit den Vertiefungen das eine oder andere probiert und erlebt. Und es ist nochmal spannend für sich selber herauszufinden. Also ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt preisgebe, wenn ich sage, dass auf das Samadhi dann noch Upekkha folgen wird, also das gleichmütige Beobachten können, könnten wir das vielleicht übersetzen. Und versucht da mal für euch selber herauszufinden, welche Art von geistiger Sammlung ist denn optimal förderlich dafür, dass ich auf der einen Seite gleichmütig, sprich nicht reaktiv oder nicht auf die Provokationen der Empfindungen immer wieder reinfallend diese Qualität zu entwickeln und auf der anderen Seite diese Fähigkeit, etwas kontinuierlich wirklich zu beobachten, ganz genau mit Klarheit und auch mit Intelligenz, mit der Fähigkeit, das Beobachtete, die durch Beobachtung gewonnenen Daten auch zu verarbeiten und zu einem Schluss zu kommen, was diese Information angeht. Ne? Welche Art von Samadhi fördert dieses Upekkha diese Beobachtungsgabe von Upekkha? Ja? Und das muss nicht unbedingt sein, dass der spektakulärste Trance-Zustand, wo wir ganz irgendwie in eine andere Welt abtauchen und da Glückseligkeit erfahren, das muss nicht unbedingt sein, dass der Grad unseres Weggetriebenseins garantiert, dass wir dann möglichst gut unseren Atem intelligent beobachten können. Ja, aber das versucht vielleicht selber mal, gerade heute den Tag auch zu verwenden. Nicht nur diese Mischbatterie von Erwachungsqualitäten kennenzulernen, sondern auch nochmal diesen Samadhi, dieses Dhamma-inspirierte Samadhi euch zu erschließen. Gut, ich denke, das war es dann schon für heute. Zumindest was die Theorie angeht. Und dann wünsche ich euch einen ganz inspirierten Praxistag, sei es in der vollen Zurückgezogenheit oder auch mit Schnittflächen zum Alltag. Und wir sehen uns dann vielleicht hoffentlich um 10 zur nächsten Gruppenmeditation.